Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Barfgut Podcasts. Der Podcast für alle, die barfen möchten oder sich mit dem Gedanken beschäftigen, genau das zu tun, aber genauso für diejenigen, die schon sehr lange dabei sind und vielleicht den einen oder anderen Impuls benötigen. Mein Name ist Ute Wadeen und wir werden uns heute mit dem Thema Zähne beschäftigen. Die Idee zu dem Thema kam mir eigentlich aufgrund eines eher unerfreulichen Ereignisses. Ich bin nämlich vor kurzem von einer Katze gebissen worden. Und das war wirklich auch die Art von Biss, eigentlich mehrere Bisse, die man niemandem wünscht und vor denen auch immer gewarnt wird, weil die sich einfach wahnsinnig entzünden. Und das hat man bei Katzenbissen leider sehr, sehr häufig. Und in dem Fall hatte die Hand dann auch ein Vielfaches ihrer normalen Größe und hat dann einen wunderschönen Farbwechsel hingelegt von wirklich lila-blau über rot über jetzt mittlerweile hell-lila-pink. Und das, obwohl ich tatsächlich innerhalb der ersten Stunde nach dem Biss beim Arzt saß und die auch eine wahnsinnig tolle Erstversorgung gemacht haben. Aber trotz allem, ohne Antibiose wäre es nicht gegangen. Die Hand ist ruhig gestellt worden, damit die Keime eben nicht wandern. Das heißt also, man hat dann eben auch eine Hand weniger. Und trotz allem war die Entzündung erstmal drin, weil Katzen haben einfach wahnsinnig viele Bakterien im Maul und eben lange, spitze Zähne und können damit eben so richtig schöne Bisswunden in die Haut tackern und damit eben auch die Bakterien. Und bei diesem langen Stichkanal, den so ein Biss dann erzeugt, hat man das Problem, dass oben sich die Wunde schon schließt, während unten in diesem Bisskanal dann die Bakterien sitzen und vor sich hin mockern und dann nach oben einfach nicht mehr raus können. Deswegen hat man da wahnsinnig häufig diese Entzündung. Man muss jetzt ganz ehrlich sagen, das war eine Übersprungsaggression, also eigentlich war eine andere Katze gemeint. Und ich war da eben auch, es war tatsächlich in all den Jahren der erste Katzenbiss, den ich erlitten habe sozusagen. Und ich war einfach auch so blöd, in Anführungsstrichen, dass ich reflexhaft gehandelt habe in der Situation und nicht so wohl überlegt, so nach dem Motto, nein, aggressive Katzen muss man erstmal lassen. Es war im Grunde eine Gefahrensituation und ich habe dann einfach impulshaft gehandelt und das war eben nicht so richtig clever. Ja, und wenn man nicht so richtig clever ist, dann muss man auch immer die Zeche zahlen und so war es in dem Fall eben auch. Aber insgesamt war es schon jetzt auch eine Erfahrung, auf die ich ganz gut verzichten könnte, weil sowas natürlich auch immer passiert, wenn die Wochen rappelvoll sind und man eigentlich auch eine zweite Hand gut gebrauchen könnte. Aber jetzt langsam wird's wieder und aber im Moment ist Sprechen für mich ein bisschen angenehmer als Schreiben. Gut, beim Thema Zähne ist es ja so, dass das ein Riesenthema eigentlich ist und auch wahnsinnig viele Halter beschäftigt. Und man ist bei dem Zahnthema auch relativ schnell im Bereich Ernährung bzw. Fütterung, weil natürlich da ein direkter Zusammenhang besteht, zumindest in einigen Punkten. Und es gibt sowohl sehr viele Hunde als auch sehr viele Katzen, die im Laufe ihres Lebens irgendwann Zahnprobleme bekommen, wo die Zähne aus irgendwelchen Gründen eben entweder vielleicht gezogen werden müssen oder saniert werden müssen. Und man möchte dann natürlich so weit wie möglich vorbeugen. Und die Gründe sind bei Hunden und Katzen so ein bisschen unterschiedlich, weswegen Zahnprobleme auftreten. Auch die Fütterung kann da nicht alles leisten, das muss man eben auch sagen. Aber sie hat schon immensen Einfluss auch auf die Zahngesundheit bzw. eben auch die Gesundheit des Zahnfleisches. Und wie gesagt, die Grunderkrankungen oder die Grundprobleme sind von Hund zu Katze so ein bisschen unterschiedlich. Bei Katzen haben wir ganz oft eine Erkrankung als Ursache für die Zahnprobleme, sogenannte FORL, Fall, wird auch manchmal gesagt. Das ist im Grunde eine sehr tückische Erkrankung, weil man sie von außen erstmal nicht sieht. Das muss man sich so vorstellen, dass die Zähne, die man wirklich im Kiefer von oben sehen kann, dass die erstmal intakt aussehen und wenig auffällig. Und unterhalb im Kiefer, da dröselt sozusagen der Zahn weg. Also man hat dann unten im Kiefer keine Substanz mehr. Das wäre jetzt alles nicht so tragisch, wenn das für die Katze nicht mit immensen Schmerzen verbunden wäre. Also das ganze Kauen und alles, was im Grunde Druck auf den Zahnhals, die Zahnwurzel ausübt, ist dann einfach sehr schmerzhaft. Und wir wissen ja alle, Katzen sind Meister im Verbergen von Schmerzen. Das heißt, man bekommt das so ohne weiteres unter Umständen nicht mit, wenn man die Katze eben nicht sehr genau beobachtet, zum Beispiel beim Fressen. Und wenn man berufstätig ist, vielleicht außer Haus ist, dann bekommt man eben auch nicht immer mit, wenn die Katze frisst. Ja, je nachdem, ob man Futter zur freien Verfügung anbietet oder eben nicht. Und dann kann das sehr schnell auch einfach mal durch die Beobachtung flutschen. Beziehungsweise es ist ja auch nicht immer eindeutig. Auch bei FORL hat man mitunter mit Zahnfleischrötungen zu tun. Also das wäre zum Beispiel auch ein Hinweis darauf, weswegen man die Katze dringend dem Tierarzt auch vorstellen sollte. Denn je eher man im Grunde eine Diagnostik machen lässt, desto eher kann man die Katze von Schmerzen befreien, so sie eben da sind. Und man hat im Grunde nur die Möglichkeit des Röntgens, um diese Erkrankung sicher festzustellen und wirklich auch einen Befund über den Zahnstatus zu haben. FORL ist eine sehr häufige Erkrankung und gerade bei älteren Katzen eher die Regel als die Ausnahme, wobei sie eben nicht immer erkannt wird. Das heißt, gerade bei älteren Katzen sollte man auch immer darauf achten, ob vielleicht Auffälligkeiten da sind, was das Fressen angeht. Wird nur noch auf einer Seite gekaut oder wird besonders stark gemäkelt? Gut, das ist bei Katzen nicht immer ein Indiz, aber es gibt Katzen, die eben immer eine Sorte Fleisch besonders gerne fressen oder vielleicht gekochtes Hühnchen oder eine bestimmte Sorte Fertigfutter. Und auf einmal funktioniert das nicht mehr oder sie tun sich schwer damit, ausreichend Futter aufzunehmen oder können vielleicht abmagern, ohne dass man ersichtlichen Grund hat. Das sind alles so Anzeichen, wo man auch die Zähne mit überprüfen lassen sollte. Denn das Blöde an dieser Geschichte ist, dass die Zähne raus müssen. Also es gibt keine Heilung im Sinne von, man macht eine Zahnsanierung, sondern, also dass der Zahn wieder aufgebaut wird, sondern die Zähne werden tatsächlich gezogen. Und je früher das passiert, desto mehr Schmerzen erspart man dann der Katze. Da ist natürlich die Frage, gerade wenn man Rohfutter hat, kann die Katze dann auch ohne Zähne beißen und kommt die klar? Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, das klappt wirklich sehr, sehr gut. Also Vincent hatte ja dann am Ende nur noch, ich glaube, 4 Zähne und die beiden Fangzähne. Und es hat super funktioniert. Was eben nicht mehr so gut klappt, sind dann Knochen am Stück oder sehr große, zähe Fleischstücke, wo dann viel Fett noch dran ist oder so. Das ist dann wirklich schwer offensichtlich zu kauen. Aber alles andere, auch gewolft oder klein gehäckselt oder auch unterschiedliche Fleischsorten, das funktioniert gut. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen. Bei Hunden gibt es dieses Problem, FORL, diese Erkrankung gibt es bei Hunden nicht. Das ist wirklich eine typische Katzenerkrankung. Bei Hunden sind eher die Zahnbelege das Problem. Das hat man zwar bei Katzen auch, dass es natürlich irgendwann durch die Bakterienbesiedlung im Mund dann zu auch Belegen kommt und damit eben auch zu Zahnstein kommen kann und damit dann auch letzten Endes zu einer Zahnfleischentzündung kommen kann. Aber bei Hunden hat man das zum Teil wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber egal, ob jetzt bei Hunden oder bei Katzen, Zahnbelege entstehen natürlich immer dann, wenn der Abrieb nicht geschieht. Das heißt also, wenn kein ausreichendes Kauverhalten da ist. Das ist jetzt natürlich bei Hunden noch mehr ein Problem, weil sie Schlingfresser sind. Das heißt, man hat bei größeren Fleischstücken oder auch bei Knochen und auch bei Kauartikeln immer ein Kauverhalten. Wenn man jetzt aber tatsächlich ausschließlich Fertigfutter füttert, also gerade Trockenfutter, was wirklich runtergehapst wird, auch wenn sehr häufig gesagt wird, genau das passiert nicht und der Zahnabrieb ist ein Argument, Trockenfutter zu füttern, da hat man wirklich kaum Abrieb an den Zähnen. Das kann ja auch nicht funktionieren, auch bei Nassfutter, was einfach runtergeschlungen wird, wo soll da der Abrieb herkommen? Und wenn dazu dann keine Kauartikel gefüttert werden, sondern eher so Belohnungshäppchen, dann hat man wirklich überhaupt gar keinen Abrieb, der den Zahnbelag dann auch ein bisschen minimieren könnte. Das andere Problem ist, dass eine nicht artgerechte Fütterung auch im Verdacht steht, die Mundflora zu verändern. Das heißt also die Bakterienbesiedlung, die man im Maul findet. Wenn jetzt also kleine Essensreste irgendwo hängen bleiben, zum Beispiel durch Nassfutter, was eben auch gerne mal an den Zähnen klebt, oder auch Reste vom Trockenfutter oder eben natürlich auch vom Barf, dann hat man im Grunde die Problematik, dass sich die Bakterien draufsetzen und die Nahrung auch zersetzen. Ja, also dass man dann eben wirklich diese Belege auch dann hat und dadurch Zahnstein entsteht. Und gerade wenn sehr getreidereich gefüttert wird, hat man offensichtlich zum Teil eine Bakterienbesiedlung, die diese Zahnbelege leichter entstehen lässt. Auch hier, das ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Also alle Bakterienbesiedlungen im Körper, es ist völlig egal, ob das im Maul ist oder ob das im Darm ist, die sind von Tier zu Tier unterschiedlich und individuell. Also pauschal kann man nichts sagen. Und es ist durchaus auch ein genetischer Aspekt eben, dass einige Hunde offensichtlich mehr zu Zahnstein neigen als andere. Also es ist durchaus auch, das gilt auch für Katzen, angeboren, ob die Neigung zu Zahnstein da ist oder nicht. Man kann dann im Grunde nur mit der Fütterung die Rahmenbedingungen schaffen, damit so wenig Zahnstein wie möglich entsteht. Aber man wird es nicht verhindern können. Das heißt zusammengefasst, die Fütterung sollte so aussehen, dass ein natürlicher Abrieb entsteht. Also so eine Art Zähne putzen. Das kann man übrigens noch zusätzlich machen, aber wenn man sich jetzt auf die Fütterung konzentriert, dann heißt das, dass man beim Barfen auch stückig füttern sollte, dass man durchaus auch was zum Abnagen geben sollte und dass man auch bei Hunden zumindest Kauartikel füttern sollte. Bei Katzen kann man auch, wenn sie gebarft werden, längliche Stücke schneiden, also Streifen schneiden, die dann wirklich über die Seitenleiste abgekaut werden müssen. Bei Hunden muss man schon auch mit entsprechend großen Stücken arbeiten, damit die dann gekaut werden. Auch hier muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Hunde, die wirklich alles runterhapsen. Das kann dann auch gefährlich werden. Deswegen, da kennt man seinen Hund am besten. Man weiß also, was funktionieren könnte und was nicht. Auch große Knochen nur unter Aufsicht füttern. Da ist man schon beim zweiten Problem eigentlich, was auch Knochen mit sich bringen könnten, denn Knochen können natürlich auch für die Zahngesundheit Probleme bedeuten, indem sie einfach zu fest sind, zu massiv sind, tragende Knochen gefüttert werden. Die berühmten Parmaschinkenknochen als Kauartikel, da wird draufgebissen, es entstehen unter Umständen Haarrisse oder eben auch schon etwas gröbere Risse. Und wenn dann nochmal Druck draufkommt, weil zum Beispiel wieder zugebissen wird, dann hat man vielleicht einen abgebrochenen Zahn. Die andere Sache ist eben auch tatsächlich, einen Karnivoren so zu füttern, dass es passt, ja, dass es artgerecht ist und eben vielleicht zu übermäßige Getreidefütterung zu vermeiden, damit man eben keine Veränderung der Maulflora hat. Was man selbstverständlich, ich habe es gerade schon angesprochen, zusätzlich machen kann, ist wirklich Zähne putzen. Und das ist bei Hunden, die häufig zu Zahnstein neigen, auch ein sehr probates Mittel. Bei Katzen muss man eben aufpassen, dass man sich unter Umständen eben keinen Biss einfängt. Also die meisten Katzen lassen das nicht so ohne weiteres mit sich machen. Es gibt immer die geduldigen Exemplare. Es gibt auch oft die weniger geduldigen Exemplare und da ist es auch nicht unbedingt empfehlenswert. Bei Hunden kann man das sehr gut von klein auf trainieren, also dass man wirklich auch mit im Grunde entweder einem Lappen einfach arbeitet, ja, dass man die Zähne von außen poliert. Es gibt auch Zahnbürsten für Hunde. Zum Teil sehen die aus wie so kleine Fingerpuppen, die kann man sich dann über den Zeigefinger stülpen und man hat zum einen oft eine Bürstenseite und zum anderen so eine Noppenseite, um auch das Zahnfleisch zu massieren, das kann man auch machen. Oder man arbeitet mit Ultraschallbürsten, da muss man eben gucken, ob man das investieren möchte. Ansonsten gibt es eben auch viele Tierheilpraktiker, die damit arbeiten. Was man niemals tun sollte, ist übermäßig Seealgenmehl einzusetzen. Das liest man immer wieder mal als Tipp, um Zahnbelege loszuwerden. Das ist leider kein gutes Mittel. Die Zahnbelege können zwar davon beeinflusst werden, ist auch keine Garantie. Aber das andere Problem, was man hat, ist, dass Jod enthalten ist und zwar in rauen Mengen. Wenn ich jetzt also wirklich dieses Seealgenmehl permanent zur Zahnpflege nutze, dann nimmt der Hund in der Regel auch sehr viel Seealgenmehl auf. Und je nachdem, wie er bereits gefüttert wird, also ob der Bedarf schon gedeckt ist durch Fertigfutter, ist er das in der Regel sowieso. Beim Barfen könnte man jetzt noch die Menge abziehen, die man vielleicht als Jodzufuhr geplant hat. Aber grundsätzlich ist die Gefahr einer Überdosierung tatsächlich sehr hoch. Und Jod ist nun ausgerechnet ein Futterbestandteil, Nährstoff, der relativ passgenau zugeführt werden sollte, weil einfach sonst die Schilddrüse außer Takt geraten kann. Deswegen ist Seealgenmehl meistens keine gute Variante. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Calciumcarbonat zu arbeiten. Auch das wird manchmal so als, na, wie so eine Art Zahnpasta genutzt. Das heißt also, dass man im Grunde den Zahn poliert und da zusätzlich dieses Calciumcarbonat nutzt. Auch das kann man machen. Hier sollte man eben auch so ein bisschen auf die Gesamtmengen achten, je nachdem, wie häufig man das macht und wie viel man da verwendet. Auch Calcium kann man irgendwann überdosieren. Das Risiko ist nicht so hoch wie beim Jod, aber grundsätzlich sollte man die Gesamtmengen dann einfach so ein bisschen im Auge halten. Und was natürlich im Fertigfutter oft ein Problem ist, das ist Zucker. Das heißt also, die Vermeidung zuckerhaltigen Futters ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Beim Hundefutter hat man das auch zum Teil in Form von Karamell, genauso wie beim Katzenfutter, ne? Das heißt, da muss nicht unbedingt Zucker draufstehen, sondern das sind manchmal so verklausulierte Begrifflichkeiten. Und bei Hunden wird es oft zugesetzt, weil Hunde einfach gerne süß mögen. Bei Katzen hat es meistens nur in Anführungsstrichen die Funktion der Farbgebung, weil Katzen einfach nicht süß in dem Maße schmecken, beziehungsweise gar nicht schmecken. Und das hat aber natürlich auch trotzdem Auswirkungen auf die Zähne, egal ob sie das nun schmecken oder nicht. Auch hier, der Zucker kann genauso wie bei Menschen einfach den Zahn angreifen und auch für Karies sorgen. Insgesamt muss man leider sagen, dass die Zahnproblematik im Laufe eines Hunde- oder Katzenlebens sehr wahrscheinlich irgendwann auftreten wird. Also man kann immer nur wirklich eine Vorsorge schaffen, durch zum Beispiel die Fütterung, durch eben bestimmte Maßnahmen wie Zähneputzen üben und so weiter. Aber das heißt nicht, dass man es vollständig verhindern kann. Und dann kommt man um eine Zahnsanierung oder eben auch ums Zähneziehen unter Umständen wirklich nicht drumherum. Wichtig ist immer, dass man früh genug handelt und dass man auch wirklich ab und zu guckt, wie sieht es denn im Maul aus. Ist jetzt egal, ob Hund oder Katze. Bei Katzen, wie gesagt, nicht immer so einfach, aber man sollte es zumindest versuchen. Bei Hunden ist es eben auch so, dass Belege nicht normal sind, vor allem eben die sehr verkrusteten, die sedimentierten Belege nicht normal sind. Dass das nicht übers Zahnfleisch gehen sollte, dass auch sehr, sehr stark abgenutzte Zähne eigentlich nichts sind, was normal ist. Das ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass zu harte Kauartikel gegeben werden, dass auf Dingen herumgekaut wird, die für Hunde eigentlich nicht so gut geeignet sind. Tennisbälle, zu harte Stöcke, zu harte Wurzeln, all das sind eben Sachen, wo dann letztendlich auch Risse im Zahn entstehen können und das hat dann vielleicht irgendwann zur Folge, dass der Zahn bricht. Passt also gut auf die Zähne eurer Hunde bzw. eurer Katzen auf. Diesen Podcast findet ihr wie immer auch im Blog www.barf-blog.de. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder ihr kommt in die BarfGut-Facebook-Gruppe. Es gibt eine BarfGut-Facebook-Gruppe. Und ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss.